Falls wir uns noch nicht kennengelernt haben, Ulla Müller, ich darf Schirmherrin sein, habe beim Radio, beim Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 1 seit 3,5 Jahren einmal in der Woche einen Buchtipp, wo wir auch versuchen, große Literatur, kleine Literatur, ich hasse Kategorisierungen, drinnen zu haben. Also ich weiß nur, dass meine zuständige Redakteurin, als ich das erste Mal gesagt habe, so, nächste Woche machen wir einen Tucholsky. Hat die gesagt, ja, um Gottes Willen, Tucholsky. Aber ich stelle fest, das kommt alles. Und es gibt so viele Menschen, die tolle Bücher lesen. Und der Autor jetzt, das ist einer, ich muss es Ihnen sagen, wie es ist. Also ich mache ja Radio. Das heißt, wenn der Autor einen Namen hat, wo man denkt, Sapralot, wie spricht man denn den jetzt aus? Und der Anfang von uns, Herr Glor, war nicht ganz glücklich, muss man ganz ehrlich sagen. Weil er hat ein Buch geschrieben, Thomas M. Glor, Halbschotte.
Richtig.
Und das Buch hat den Namen Huldrichs Ende. Und ich habe mir gedacht, na gut, also hast du Glav und ist der Huldrich oder hast du Glor und ist der Halbrich oder Halfrich oder sowas. Habe also beim Verlag angerufen, habe dann mit einer Frau geredet. Und dann gesagt, also sag mal, kann sich der doch nicht entscheiden, hü oder hot und vorne oder hinten, dann stellt sie raus, die Dame im Verlag ist die Gattin. Und ich habe dann aber einen Buchtipp gemacht, weil ich trotz der schwierigen Namensgebung den Plot wahnsinnig spannend fand. Wenn ich sie jetzt zwinge, ich weiß, es ist für Autoren sehr, sehr schwer, wenn ich sie zwinge, den Plot dieser Sache in maximal 3 Sätzen und wenn es geht, Parataxe, nicht Hypotaxe, zusammenzufassen. Die Wette gilt.
Parataktisch, das wird schwierig.
Subjekt, Prädikat, Objekt, aus.
Verleger, Großbuchhändler, eröffnet 250. Buchhandlung, trinkt Orangensaft auf dem Balkon, fällt tot um, wir ermitteln.
Er kann's, er hat's doch drauf, das ist ja super. Was ich aber schon spannend finde, also zum einen geht's da auch sehr ja um die Hybris, die vielleicht manche Verleger haben. Also sagen wir mal so, eher schon ein bisschen, gell? Eine kleine Hybris, eine mittlere Hybris, eine große Hybris. Was ich aber wirklich spannend finde, Sie sind ja auch selber Verleger. Also Sie machen das ja zusammen mit Ihrer Frau, Media Thoughts. Wie geht denn das zusammen, dass man Verleger ist und dann einen Verleger tötet?
Also umbringen kann man ja jeden, prinzipiell einmal. Und die Polizei muss halt dann ermitteln. Und ich kann ja jetzt hier nicht spoilern, nicht sagen, wer ihn dann nun wirklich umgebracht hat. Dann, aber da geht es wie immer, wenn es um Mord geht, geht es entweder um Liebe, um Hass, um Neid oder meistens geht es um Geld. Und auch in dem Fall geht es um viel Geld.
Aber wir haben vorhin, als wir uns unterhalten haben, fand ich es toll, weil der Herr Glor hat auch also eine ganze Reihe von Romanen schon geschrieben mit einem Ermittler. Sechs? Waren es 6 oder 5?
Es ist mit einem Ermittler sind es 7, mit dem anderen Ermittler sind es 4 und mit dem dritten Ermittler sind es 3.
Also nehmen wir den mit 7. Und dann haben Sie gesagt, es kommt irgendwann einmal womöglich der Punkt, ich habe es aufgeschrieben, die Figuren übernehmen den Plot. Das würde ich Sie bitten, nochmal zu erklären.
Wir übernehmen weniger den Plot, aber die greifen direkt in die Geschichte ein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen selber schreibt. Wenn Sie schreiben, wenn Sie einen Roman schreiben, dann haben Sie eine Idee, wo Sie hinwollen mit dem Roman. Sie haben eine Storyline, Sie haben, wenn Sie einen Krimi schreiben, haben Sie einen Plot. Sie wissen, was passiert da am Ende, wer stirbt und wie wird es aufgeklärt. Das müssen Sie auch wissen. Mir geht es aber immer so, und ich weiß von vielen Kollegen, dass es denen genauso geht, Sie kommen an einen Punkt, wo Ihnen die Figuren sozusagen reinreden. Die reden Ihnen nicht in den Plot rein, aber die reden Ihnen in die Story rein. Sie kommen an einen Punkt, da sagt Ihnen eine Figur, also was du da jetzt mit mir vorhast, das geht nicht, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Und wenn Sie dann nachdenken als Autor, dann stellen Sie fest, verdammt nochmal, er hat recht, das geht nicht. Und dann schreiben Sie es anders. Das geht ja fast in jedem Buch so.
Sie hören aber keine Stimmen im Kopf.
Nur sehr selten.
Das heißt aber wirklich, weil das ist ja das, was wir vorher auch schon mal besprochen hatten. Also ich schreibe Texte, aber es sind halt Moderationen für Bayern 1 oder ich schreibe Buchtipps, die sind halt dann 3 Minuten lang. Dieses lesen Sie eigentlich noch, nicht, dass mir mein Timetable Liest er Tom?
Ja, er sollte schon lesen.
Er sollte lesen. Dann stelle ich noch eine Frage. Also, er hat ja behauptet, viele schreiben. Wer von Ihnen schreibt selber? Ah ja, gut, das ist gut nicht. Sie kommen ja gleich auf die Bühne. Wer von Ihnen liest, wie ich, wahnsinnig gerne, würde aber sagen, niemals könnte ich ein Buch schreiben. Schau, da haben wir eine qualitative Mehrheit. Also,
wer hat es denn schon mal probiert?
Ja, aber das verstehe ich auch, weil es heißt doch immer die Angst vor der leeren Seite, die Angst vor dem ersten Satz. Haben Sie das so, dass Sie sagen, wir hatten das auch schon mal, es muss aus mir raus, es ist da. Dann hat einer gesagt, es ist eine Schinderei, es macht überhaupt keinen Spaß. Wie ist es denn bei Ihnen?
Also mir macht Spaß, man kommt natürlich bei jedem Buch, kommt der Punkt so nach der Hälfte oder nach zwei Dritteln, da hast du so einen Tiefpunkt. Du weißt eigentlich, wie es weitergehen soll, aber du musst dich dann schon hinsetzen. Séminon hat mal gesagt, Schreiben ist die Hölle, geschrieben haben ist das Paradies.
Ah, und es ist wie in der Erde. Gell, du wartest aufs Paradies? Ja. Und was ist es? Einen Satz noch, Tom. Was ist es für ein Gefühl, wenn man den letzten Satz geschrieben hat?
Kann man eine Flasche Rotwein aufmachen.
Sehr gut. Also ein Mann der Tat. Dann lesen wir ein Stück aus Huldrichs Ende. Jetzt kann ich es ja fließend aussprechen, gell? Also Thomas M. Glaw, Halbschotte und der nicht englisch ausgesprochene Huldrich. Sollen wir denn das neue Stecker?
Ich kann mir das auch halten. Okay. Dann machen Sie ja ein bisschen kürzer. Ich hatte ursprünglich mit mehr gerechnet, aber wir nehmen die...
Also ganz ehrlich, er da, der Tingeltangel, hat mehrfach überzogen. Und sein Mann, der hat auch mehrfach überzogen.
Und dann dürfen wir das auch?
Ja, vielleicht nicht ewig, aber ein bisschen.
Wir lassen trotzdem die Eingangsstory mal weg und gehen direkt dahin, wo der Kriminalroman soll.
Zur Leiche.
Zur Leiche. Samstagmorgen. Also am Tag zuvor war ein rauschendes Fest auf der Iringsburg. Der Großverleger und Großbuchhändler Huldrich Librorius feiert die Eröffnung der 250. Buchhandlung, natürlich in München. Fest ist vorbei, Gäste sind weg, sind ein paar sehr schräge Gäste dabei. Es ist Samstagmorgen. Huldrich Librorius konnte nicht anders. Seine innere Uhr klingelte seit mindestens 50 Jahren um 6. 6:20 durchmaß er langsam den Gang vom Südflügel des Schlosses zu den Räumlichkeiten, in denen er gestern die Gäste empfangen hat. Er öffnete den rechten Flügel der Türen in den Saal, um den anbrechenden Morgen auf dem großen Balkon zu genießen. Auf einem Tisch stand noch die Schüssel mit Orangen und der Orangenpresse. Er presste sich 2 Orangen in ein Glas, fügte aus der Kühlbox einen Eiswürfel hinzu und betrat den Balkon. Er atmete die kühle Luft des frühen Morgens tief ein, ließ seinen Blick über das Loisachtal schweifen, schwenkte den Eiswürfel in seinem Glas und leerte es in 3 langen Zügen. 2 Minuten später war er tot. 1,5 Stunden später fuhr ein taubenblauer BMW 2002 TII auf den Hof. Ihm entstieg ein kaum 1,65 Meter großer Mann, um dessen Knie ein Trenchcoat schlotterte und in dessen linken Mundwinkel ein kalter Zigarrenstummel hing. Kriminalhauptkommissar Louis Lukaschonski betrat mit gewohnter Lässigkeit den vermeintlichen Tatort. Hinter ihm verließ Dackel Waldemar den Wagen, der im Präsidium so lange gebellt hatte, bis er ihn mitnahm. Lukaschonski hatte es dank eines ausgeprägten Talents zur Selbstdarstellung bis zum Hauptkommissar gebracht. Seine beachtlichen Ermittlungserfolge verdankte er weniger seinen kriminalistischen Fähigkeiten als jenem langbeinigen Wesen, das gerade die Treppe herunterkam. Kriminaloberkommissarin Jana Wetschera zeichnete sich nicht nur durch ihr langes blondes Haar und Körbchengröße D aus. Sie überragte ihren Chef auch um Haupteslänge und besaß mehr Grips als er und Waldemar zusammen. Jana, was haben wir denn hier Schönes? Fragte Lukaschonski.
Der Notarzt geht von einem Herzinfarkt aus, die Haushälterin ebenso, die Tochter hat einen Nervzusammenbruch und der Sohn ist verkatert. Das heißt, Ich kann wieder fahren? Was soll denn das? Warum lassen Sie mich in aller Herrgottsfrühe hier rauskurven?
Sie lächelte und blickte ihren Chef an, dessen Wangen sich gerötet hatten, von oben.
Ich habe nicht nur Sie, sondern auch unsere Spurensicherung und Dr. Goldstein verständigt. In diesem Moment fuhr der graue Kombi der Kriminaltechniker auf den Hof, gefolgt von einem dunkelgrünen Jaguar, dem ein älterer, elegant gekleideter Herr entstieg, der eine altmodische Doktortasche vom Rücksitz nahm und zu ihnen hinüberschlenderte.
Jana, was soll der Auftrieb, wenn der Mann an einem Herzinfarkt gestorben ist?
Lukaschonski war laut geworden. Dr. Goldstein war bei ihnen angelangt und blickte Jana durch seine goldumrandete Brille an.
Herzinfarkt?
Das ist die Meinung des anwesenden Kollegen. Und Sie sind wieder mal anderer Meinung? Sie kennen doch meine Meinung zu niedergelassenen Ärzten und Forensik. Der Arzt, der Ihre Meinung offenbar teilte, sah Sie auffordernd an. Im Gegensatz zu Lukaschonski hatte ich die Gelegenheit, mich ein wenig umzusehen.
Und was ist dabei herausgekommen?
Der Orangensaft, den der Verstorbene kurz vor seinem Tod zu sich genommen hatte, wies einen merkwürdigen Geruch auf. Und es gab Hautverfärbungen und Schleimhauteinblutungen im Mundbereich.
Dr. Goldstein zog die Augenbrauen hoch, tätschelte Jana den Oberarm und sagte,
das haben Sie gut gemacht, Kindchen. Wo liegt denn unsere schöne Leiche?
Und wenn Sie dazu mehr herausfinden wollen,
dann empfehlen wir Ihnen, dieses Buch zu lesen. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich fand Diana sehr, sehr cool, wie die auch mit diesem gockeligen anderen Typen umgeht, wie sie sich da behauptet. Den Plot auch. Also ich kann es einer wirklich nur empfehlen. Muss ganz ehrlich sagen, Ihr Hörbuch könnten Sie natürlich selber sprechen, gell? Das ist ein Stick. Wir haben gedacht, wieso hat er denn ein Hörbuch in einer Etui? Also er hat es schon selber gesprochen. Eine kluge Entscheidung der Verlagsleitung. Also dann, wenn Sie gesagt haben, der Mann hat eine gute Stimme und die hat er, dann können Sie sich's anhören. Huldrichs Ende, Thomas M. Glor. Oder wenn Sie wie ich komplett oldschool sind, Haptik brauchen, dann lesen Sie es einfach. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, ich sag vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Dann freue ich mich. Thomas M. Glor.